Wir haben euch ja schon mit reingenommen mit dem Lied, was wir zu Beginn euch vorgesungen haben. Da haben wir die Textzeile gesungen, lehre mich, immer mehr zu verstehen, wer du bist. Und das ist das, was die letzten 4 Tage so über dieser Jugendbibelkonferenz für uns gestanden hat. Und das ist auch das, was jetzt so über dieser Stunde stehen soll. Lehre mich, immer mehr zu verstehen, wer du bist. Wir haben die letzten 4 Tage uns zwei Kapitel angeguckt in der Bibel, immer abends, immer per Zoom. Ich komme gerade nicht weiter. Dann ist es die. Ich habe euch mal ein paar Eindrücke mitgebracht. Also wie gesagt, es war nicht möglich, dass wir uns alle in Kirchberg treffen, sondern wir haben das abends per Zoom gemacht und haben uns da verschiedene Bibelkapitel angeguckt, oben im Silbersaal. Und es geht wirklich darum, sich damit zu beschäftigen, was heißt das, dieser mächtige Jesus, was bedeutet das für mein Leben? Jetzt gab da so ein Teilnehmerheft, was wir zusammen durchgearbeitet haben, wo sich jeder Gedanken gemacht hat. Es gab also eine Predigt und auch Zeiten, wo sich jeder Gedanken macht zu den einzelnen Abschnitten. Und wir hatten die 4 Tage von Mittwoch bis gestern Abend, das Kapitel 5 und anteilig auch das Kapitel 6. Und das jetzt so zusammenzufassen nochmal, das ist auf jeden Fall ambitioniert. Also die, die zu Hause sind, die haben den Vorteil, die können den Herd nochmal ein Stück runterdrehen. Es gibt also durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es ein bisschen länger geht. Kapitel 5, wenn wir da nochmal ein Vers zurückgehen. Im Kapitel 4 starten wir, dass Jesus mit den Jüngern auf dem Boot unterwegs ist. Und es gibt einen großen Sturm und die Jünger haben Angst und sie wecken Jesus und er stillt einfach diesen Sturm, er stillt die Fluten. Und sie stellen diese Frage, sie bekommen direkt Furcht vor dem, was da passiert, dass Jesus diese Macht hat und sie stellen diese Frage, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die Jünger, die waren schon ein Stück mit ihm unterwegs, die hatten schon ein bisschen was erlebt. Aber wo er dann selbst diese Macht zeigt, da fragen sie sich, wer ist das? Und die Frage, die haben wir uns praktisch die letzten 4 Tage auch gestellt. Und die Antwort, die liefert uns in dem Fall der Vers 7. Jesus kommt praktisch dort am Ufer an und es kommt ihm ein Mann entgegengerannt, der von einem Dämon besessen ist. Und dieser Dämon, der weiß ganz genau, wer ihm da gegenübersteht. Er schreit, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Was ist das für eine Wahrheit? Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten. Das ist dieser Jesus, mit dem wir hier zu tun haben. Das ist dieser Jesus, von dem wir hier sprechen. Und das ist der Jesus, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen. Und im Vers Kapitel 5 gibt es dann 3 Begebenheiten, wo das so deutlich wird, dieser mächtige Jesus, wie er wirkt, wie er seine Macht demonstriert und wie er Leben verändert. Wir lesen da einmal, wie gesagt, von diesem Besessenen, der als Jesus dazukommt, er schreit, er schlägt sich selber, er haust in Grabhöhlen, er ist praktisch aus dem Dorf ausgeschlossen, er ist alleine, nicht sozialisierbar, wie man heute sagt, und niemand konnte ihn mehr bändigen. Und Jesus, er befiehlt diesen Dämon, ihn zu verlassen. Er befreit ihn. Und wir lesen dann auf der anderen Seite, wie er da sitzt mit ihnen, auf einmal wieder in Gesellschaft. Er ist wieder Teil der Leute. Er sitzt bekleidet da. Und sie sehen, die Leute kommen an und sehen, wie er vernünftig da sitzt. So haben sie ihn seit langem nicht gesehen. So kannten sie ihn gar nicht. Jesus befreit. Das zweite Beispiel ist diese kranke Frau, die litt seit 12 Jahren an starken Blutungen. Sie hatte alle Ärzte besucht, viele Ärzte besucht, steht drin. Sie hat ihr ganzes Vermögen dafür ausgegeben, gesund zu werden. Das können wir heute nachvollziehen. Alles möglich machen, damit man gesund wird. Und trotzdem ist es immer schlimmer geworden. Aus ihrer Sicht war da nicht mehr viel möglich. Und dann berührt sie nur dieses Gewand von Jesus und es geht eine Kraft von ihm aus und wir lesen, die Blutung hört sofort auf. Und sie ist diese Plage los, wie da steht. Jesus verändert Leben. Jesus hat die Macht auch über Krankheit. Und das dritte, was wir in diesem Abschnitt lesen, ist die Tochter von Jairus. Die ist schwer krank, die liegt im Sterben. Jairus kommt zu Jesus gerannt und sagt, hilf, heile meine Tochter. Und das ist so verwoben in die Situation mit dieser kranken Frau. Jesus nimmt sich erst Zeit für diese kranke Frau. Und in der Zwischenzeit verstirbt das Mädchen. Also da geht es nicht mehr darum, einfach nur jemanden gesund zu machen, sondern jetzt ist das Mädchen tot, jetzt ist das durch. Und trotzdem hat Jesus auch die Macht über den Tod. Er kann dieses Mädchen heilen oder auferwecken. Und das Einzige, was sie dann noch braucht, ist etwas zu essen. Er sagt, gebt ihr was zu essen. Ansonsten geht es ihr wieder gut. Jesus verändert Leben. Er hat Tod über alles. Dämonen, Krankheit, Tod. Und trotzdem sind das alles nur Dinge, die wir beobachten können. Also so beobachtbare Veränderungen. Der Besessene sitzt wieder ganz normal da, der Frau geht's wieder gut. In Kapitel 2, wenn wir ein Stück zurückspringen, dann lesen wir, dass es Jesus aber nicht um diese Äußerlichkeiten geht, um das, was wir so beobachten können, sondern dass die Veränderung, die er schenkt, viel tiefer gehender ist. Kapitel 2, Vers 9 und 10, da lesen wir, da fragt Jesus praktisch, ist es leichter einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Das erste ist praktisch etwas, das könnte jeder von uns behaupten. Da kann man gar nicht nachprüfen, was das bedeutet. Und das zweite, da würden wir schon sehen, wenn ein Gelähmter wieder geht. Da zeigt er eigentlich, was er für eine Macht hat. Und trotzdem sagt Jesus, dass der Gelähmte aufsteht und geht, soll euch nur verdeutlichen, dass ich noch viel mehr Macht habe. Eine Macht, die viel tiefer geht. Das ist dieser zweite Vers. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Wenn wir an diese Äußerlichkeiten denken, dann sind das eigentlich alles nur Symptome. Da ist jemand krank, da ist jemand gestorben, da hat jemand ein größeres Problem. Das sind alles nur Symptome für ein viel größeres Problem dahinter. Und diese Ursache, die wird uns in der Bibel auch deutlich gesagt. Die Ursache für all diese Symptome ist der Teufel. Wir lesen das in Epheser 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Ein Kampf gegen die unsichtbare Welt. Das ist das, worauf Jesus uns hier hinweist. Das ist die eigentliche Ursache für alle Probleme, für alle Symptome auf dieser Erde. Alles, was sich da zeigt, wo etwas aufbricht, ist es immer die gleiche Ursache. Und das ist der Teufel, der auf dieser Welt herrscht. Und in unserer Gesellschaft zweifeln viele an der Existenz Gottes. Aber wir haben in den Tagen auch darüber nachgedacht, dass es dem Teufel noch viel besser gelungen ist, dass die Menschen seine Existenz anzweifeln. Alle beschäftigen sich mit den Symptomen dieser gefallenen Schöpfung, ohne sich eigentlich mit der Ursache zu beschäftigen, warum es auf dieser Erde so läuft, wie es läuft. Die Ursache ist der Teufel. Und Jesus, der ist so mächtig, er lindert diese Symptome, ganz praktisch in den drei Begebenheiten, die wir gelesen haben, er kann allen drei Menschen helfen. Aber da ist er eben nicht nur der Heilpraktiker, der die Frau gesund therapiert. Und er ist vielleicht auch nicht der Überredungskünstler, der es irgendwie durch geschickte Rhetorik schafft, diesen Dämonen einzureden, in den Schweinen wäre es besser. Sondern er hat wirklich die Macht, er ist der mächtige Sohn des Allerhöchsten. Er hat diese Ursache bekämpft, er ist auf diese Erde gekommen, er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und er hat den Teufel besiegt. Das macht ihn mächtig. Und das lesen wir in Kolosser 2, Vers 14 und 15. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wenn wir also an die ganzen Symptome denken, die wir hier betrachten in Markus 5, ja, Jesus lindert diese Symptome, aber er lindert eben nicht nur diese Symptome, sondern hat das ganze Übel an der Wurzel gepackt. Er hat den Teufel besiegt und das macht ihn zu diesem mächtigen Jesus. Und davon wollen wir jetzt singen, das Lied 318. Wir haben uns jetzt drei Beispiele angeschaut, aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Die entscheidende Frage ist, wie sieht es denn bei dir aus? Was sind deine Symptome, mit denen du zu tun hast? Ist es vielleicht Krankheit? Sind es andere Probleme, Nöte, Sorgen? Was sind die Kämpfe, die du kämpfst? Was sind die Versuchungen, denen du immer wieder erliegst? Was wir gesehen haben die letzten Tage ist, es gibt Hoffnung. Dieser Besessene, das war wirklich ein hoffnungsloser Fall. Aus menschlicher Sicht. Der war ausgeschlossen und keiner wusste mehr, ihn zu bändigen. Die Frau, die wusste auch nicht mehr, was sie noch tun soll. Sie war ja schon bei allen Ärzten. Und dem Jairus, der steht noch neben Jesus und da kommen die Leute angelaufen und sagen, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Das Thema ist durch. Du kannst mir zurückkommen. Eigentlich hoffnungslose Situation. Und doch sehen wir, dass Jesus genau in diese Probleme hineinwirkt. Und alle Symptome, die wir in unserem Leben persönlich erleben müssen, aber die wir auch ganz praktisch auf der Erde sehen, wenn wir uns die Medien anschauen, die sind voller Symptome einer gefallenen Schöpfung. Das sind Umweltkatastrophen, Klimakrise, Corona, was uns jetzt auch schon lange beschäftigt. Das Gute ist, Jesus hat diese Ursache besiegt. Und das gibt uns die Hoffnung. Und das ist sein Angebot. Das lesen wir in Vers 36. Genau an der Stelle sagt er das dem Jairus, wo er, glaube ich, völlig in sich zusammenbricht. Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Rabbi nicht weiter zu bemühen. Sagt ihm Jesus, fürchte dich nicht. Glaube nur. Du bist mit einem dieser Symptome konfrontiert. Dir wird die Macht deutlich, die du nicht beherrschen kannst. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und diese Zusage, die gilt jedem. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der glaubt. Dieses Angebot, fürchte dich nicht, glaube nur, gilt jedem. Und Gott will wirklich, das lesen wir auch in 1. Timotheus 2, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Ein Angebot an dich, diesen mächtigen Jesus zu begegnen. Ja, er ist mächtig. Aber fürchte dich nicht, glaube nur. Deine Not kann noch so groß sein, durch Jesus kann sie zu deinem größten Sieg werden. Diesen Satz haben wir betrachtet die letzten 4 Tage. Deine Not kann noch so groß sein, durch Jesus kann sie zu deinem größten Sieg werden. Nun kann es ja sein, dass du sagst, ich glaube an diesen Jesus. Aber wie hilft mir das denn im Alltag, wenn ich immer wieder mit den Dingen konfrontiert bin? Und da hilft unser Praxistipp für heute, schau auf Jesus. Schau nicht auf dich. Schau auf Jesus. Wir sehen das in den Geschichten, die wir in den 2 Kapiteln lesen, immer wieder. Bei dem Besessenen schauen die Leute auf ihre Grenze. Wir kommen nicht weiter, den zu bändigen. Sie legen ihn sogar in Ketten. Und trotzdem reißt er diese Ketten. Es steht da keiner, wurde mit ihm fertig. Die Menschen sind an ihre Grenzen gekommen. Die Frage ist auch, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren? Wir sehen das bei den Dorfbewohnern, als ihre Schweine den Abhang runterrennen. Dass sie dieses Wunder ja auch sehen und dann aber irgendwie, vielleicht weil ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet ist, Jesus bitten zu gehen. Also das mit dem Besessenen, das war ein gutes Wunder, aber das mit den Schweinen, das war zu viel. Geh mal lieber. Irgendwo so eine Grenze. Ich habe ja was zu verlieren, das will ich nicht aufgeben. Auch bei dem Jairus, so eine menschliche Grenze, wo Jesus sagt, das Mädchen schläft nur. Und wir lesen, da lachten sie ihn aus. Es war für sie schlicht und einfach nicht denkbar, dass Jesus diese Macht hat. Und auch die Frau hat aus eigener Kraft alles getan. Das, was sie konnte, sie ist bestimmt viel unterwegs gewesen, wenn sie viele Ärzte besucht hat damals. Sie hat ihr ganzes Vermögen gegeben, jeden noch so kleinen Strohhalm hat sie gegriffen. Alles, was sie konnte, hat sie getan. Wir lesen auch von der Speisung der 5000, die ist auch in dem Abschnitt mit drin. Und die Jünger sehen diese Menschenmasse, die hungrig ist. Und da ist ganz klar, ja, die muss man wegschicken. Das kriegen wir nicht hin, die hier zu versorgen. Sie schauen, was habe ich für Möglichkeiten und sagen, wir kriegen es nicht hin. Die müssen gehen, die müssen sich selber was suchen. Und dann sagt Jesus ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und da fällt ihnen auch nichts anderes ein. Wir sollen ihnen zu essen geben, da rechnen sie kurz hoch und sagen, also wenn wir die alle versorgen sollen beim Brotpreis, da sind das locker 200 Denare. Ein Denar ist so ein Tageslohn, also 2/3 Jahresgehalt locker, was sie da investieren sollen. So viel hat Judas nicht in der Jüngerkasse. 200 Denare, das ist nicht möglich, Gott. Oder Jesus. In ihrem Denkmuster ist das nicht möglich. Und genauso geht's uns, glaube ich, im Alltag. Wenn es darum geht, irgendwo Verantwortung zu übernehmen, kleine Dinge zu tun. Also, nee, da bin ich raus. Ich habe wirklich schon viel zu tun und bin ausgelastet. Also ich glaube, ich krieg das nicht hin. Das kennen wir schon von Mose. Dieses menschliche Denken, ich denke nicht, dass ich das schaffe. Oder ein kritisches Gespräch zu sagen, wer geht den ersten Schritt? Nee, also ich nicht. Über den Schatten springe ich nicht. Da muss der andere zuerst kommen. Ich denke nicht, dass ich das schaffe. Wir haben beim Evangelisationsseminar darüber gesprochen, zu sagen, Kontakte aufnehmen zu anderen. Also ich bin nicht so der Typ, Leute anzusprechen. Würde ich für mich persönlich auch behaupten, dass mir das überhaupt nicht liegt. Aber wenn wir alle so denken, wird's halt eng. Ich denke nicht, dass ich das schaffe. Oder irgendein Projekt als Gemeinde, haben wir schon oft drüber nachgedacht, so Projekte zu machen. Und dann sagen wir, also das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht gestemmt. Ich schaffe das niemals. Und das ist korrekt. Du nicht, aber Jesus. Das ist die Botschaft von diesen anderthalb Kapiteln. Du nicht, aber Jesus. Schau auf den mächtigen Jesus. Und dieser Satz fiel bei der Jugendbibelkonferenz, deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Da, wo du nicht weiterkommst, wo du sagst, ich habe nur 5 Brote und 2 Fische, mehr habe ich nicht. Aber da kann Jesus anfangen zu wirken. Und das ist nichts, was einmal passiert, so wie eine Bekehrung und dann bin ich dabei, sondern auf Jesus zu schauen, ist ein tägliches Thema immer wieder. Wir können das bei den Jüngern beobachten. Die Stelle ist ja die, wo sie ausgesandt sind. Sie haben die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, zu heilen. Sie predigen, sie sind unterwegs, sie kommen völlig euphorisch wieder und wollen Jesus alles erzählen. Und dann kommen wir in die Situation, wo sie auf einmal 5000 Menschen versorgen sollen. Und da fallen sie wieder in ihre menschlichen Denkmuster. Schau immer wieder auf diesen mächtigen Jesus. Vertrau auf ihn. Jesus macht das hier vor bei der Aussendung der Jünger, Anfang Kapitel 6, wo er die 12 Jünger aussendet und er sagt ihnen, keine Vorräte, kein Geld, kein zweites Hemd. Ihr sollt einfach mal erfahren, was ich für Möglichkeiten habe. Keine Sicherheit. Sie sollen ihm Vertrauen lernen. Und Vertrauen, das geht nicht nur ein bisschen. Also wenn man ein bisschen nicht vertraut, dann vertraut man nicht. Dann fängt man nämlich an, ein bisschen selber vorzusorgen und probiert es erstmal ein bisschen selber aus, läuft erstmal alleine los. Und das ist bei einem Auto, ist es so, dass ich sage, also wenn ich den Bremsen nicht vertraue, dann fahre ich auf der Autobahn auf der linken Spur immer nur so schnell, dass ich noch unverletzt rausspringen kann. Bei den Bremsen, den vertraue ich nicht mehr. So kann es auch in einer Ehe sein. Wenn ich meiner Frau nicht vertraue, dass sie mir treu ist, unterstelle ich ihr eigentlich, dass sie nicht die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Ich glaube ihr das nicht, wenn sie mir sagt, dass sie mir treu ist. Ich glaube es ihr nicht. Und so ist es dann eben auch bei Jesus. Wenn ich ihm nicht vertraue, heißt das, dass ich ihm nicht richtig glaube, dass er der mächtige Sohn des allerhöchsten Gottes ist. Und das muss nicht ganz allgemein sein, dass man sagt, ich vertraue Gott nicht. Das können auch ganz kleine Bereiche in deinem Leben sein, wo du einfach noch ein Stück weit die Kontrolle nicht abgegeben hast, wo du noch alleine unterwegs bist. Vertrauen oder nicht vertrauen, glauben oder nicht glauben. Und es gibt diese ganze Bandbreite zu sagen, ja, also in Gott gibt's auf jeden Fall, aber Jesus, das glaube ich nicht. Kann auch sein, du sagst, ja, Gott gibt's auf jeden Fall, das denke ich schon. Und Jesus, der wird auch gelebt haben. Also der steht in vielen Quellen drin, das ist sicherlich eine historische Person. Kann ich mir schon vorstellen, dass es den gegeben hat. Vielleicht sagst du auch, ja, Gott gibt's und Jesus, der ist auf jeden Fall am Kreuz gestorben und für Schuld von Menschen, denke ich auch. Aber ich bin ein wirklich komplizierter Fall. Also für meine Schuld, ich habe so viel auf dem Kerbholz, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann das nicht annehmen, dass dieser Jesus für mich gestorben ist. Und ich wünsche mir das von Herzen, dass du sagen kannst, ja, ich glaube, es gibt diesen Gott. Und Jesus ist mein ganz persönlicher Retter, der meinen Schuldschein an dieses Kreuz genagelt hat. Und so möchte ich uns heute zwei Fragen stellen. Die erste ist, glaubst du an den mächtigen Jesus, der für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist? Das ist die Kernfrage. Glaubst du an diesen mächtigen Jesus, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben und auferstanden ist? Das ist dieses Angebot. Und wir lesen, dass der Himmel jubelt, wenn einer dieses Angebot annimmt. Und wir würden sicherlich mitjubeln. Und die zweite Frage, die geht ein Stück tiefer. Und die dürfen wir uns gerne in der nächsten Woche mal in Ruhe jeder für sich stellen. Wo sollte ich ihm mehr vertrauen? Wo habe ich vielleicht noch einen Bereich in meinem Leben, wo ich sage, ah, bis hierher, Jesus. Denn den Teil, den mache ich alleine erstmal weiter. Das gefällt mir so ganz gut, wie es läuft. Und die Frage, um das zu erkennen, ist natürlich auch zu fragen, was hindert mich denn, ihm zu vertrauen? Was sind eigentlich diese Hürden, dass ich sage, okay, Jesus, ich gebe dir das einfach ab. Es gibt noch einen positiven Nebeneffekt, wenn wir anfangen, immer mehr uns auf diesen mächtigen Jesus zu verlassen. Je mehr du mit diesem Jesus lebst, umso mehr hast du auch zu erzählen. Wir lesen das immer so, dieser Missionsauftrag, zu sagen, du musst was erzählen. Und dann ist die Frage, ja, was soll ich denn dem erzählen, dem ich auf der Straße begegne? Ja, am besten erzählst du ihm einfach aus deinem Leben. In genau dieser Leidenschaft, wie wir sie bei Jesus sehen. Denn das steht auch in diesem Abschnitt. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Haben wir auch dieses Mitgefühl unseren Mitmenschen gegenüber, die auch an diesen Symptomen leiden, die auch in dieser gefallenen Schöpfung leben und die aktuell noch keine Antwort darauf haben? laufen wir da los mit unseren 5 Broten und 2 Fischen und sind bereit, uns in den Dienst von Jesus zu stellen. Ein gutes Beispiel ist dieser Besessene. Kapitel 5, Vers 20. Er will eigentlich mit Jesus mitziehen und Jesus sagt, nee, bleib hier und erzähl das weiter. Der Mann gehorchte und fing an, im ganzen 10-Städte-Gebiet zu verkünden, was Jesus an ihm getan hatte. Er fing einfach an, das zu erzählen, was er erlebt hat. Keine hohe Lehre, kein Theologiestudium notwendig, um einfach das zu erzählen, was du mit Jesus erlebst. Und so wünsche ich uns das, dass das jeder, der diese Entscheidung mit Jesus noch nicht festgemacht hat, das so für sich gut durchdenken kann und einmal von Jesus diesen wunderbaren Satz hört, den die Frau hört. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Was für ein toller Satz. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und dein Glaube hat dich gerettet. Es rettet dich einfach nur der Glaube an diesen mächtigen Jesus, dass er den Teufel besiegt hat, dass er der Herrscher über alles ist. Und wie viel mehr dürfen wir uns wünschen, dass unsere Freunde und Nachbarn und Arbeitskollegen alle irgendwann mal diesen Satz hören, meine Tochter, mein Sohn, dein Glaube hat dich gerettet. Das sollte unser Antrieb sein. Ich will noch einmal zusammenfassen. Die Jugendbibelkonferenz auf einem Chart. Glaube an Jesus, den mächtigen Sieger. Er hat schon alles getan, was notwendig ist. Er ist der Sieger. Daran dürfen wir glauben. Und wenn du über diese Macht nachdenkst, wenn du siehst, wie unfähig wir manchmal sind, mit dem, was wir nur bringen können, mit unseren Grenzen, mit den 5 Broten, die wir nur haben, und sehen dieses Elend und die Probleme und Krankheit und Tod, dann ruft dir Jesus zu, fürchte dich nicht, vertrau mir. Fürchte dich nicht, sondern vertrau mir, denn ich bin der Sieger. Und als Reaktion darauf, mache dich auf und verändere Leben. Geh los mit diesen 5 Broten. Bring einfach das, was du hast. Deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Mach dich einfach auf, lauf los, so wie der Besessene nach seiner Heilung, und erzähl es überall, was du mit Jesus erlebst. Erzähl es deinem Nächsten und es wird Leben verändern. Erst deins, aber auch dann das von allen. Glaube an Jesus, den mächtigen Sieger. Fürchte dich nicht, sondern vertraue ihm. Mache dich auf und verändere Leben. Und davon wollen wir jetzt noch singen zum Abschluss das Lied 263. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt.